Ja, hallo, ich begrüße euch zu unserem dritten Vortrag in dem Strang Jeder fängt mal an. Vortragende jetzt ist Ralf Lang von Beyond Systems mit dem Vortrag 12 Gründe, warum dein Patch immer abgelehnt wird. Und ich denke, lass ihn mal erzählen.
Danke sehr. Aber bevor ich erzähle, will ich euch erst noch ein bisschen kennenlernen. Fangen wir mal so an. Wer hat denn schon mal bei einem Open-Source-Projekt einen Patch versucht einzureichen? Doch einige? Bei wem hat es beim ersten Mal geklappt? Okay, es gibt das auch, cool. Bei mir war es nicht so. Dann, wer hat von der B1 Systems schon mal gehört? Auch ein paar, cool. Wer möchte längere seitenweise Werbung hören? Einer meldet sich immer. Wir machen das ganz kurz. Also es gibt uns. Wir sind vor allen Dingen in Köln, Berlin, Dresden und Rockholding präsent, aber Deutschland und weltweit aktiv in dem Open Source Umfeld, Consulting, Training, Support und viele andere Dinge, die man sich dann im Internet angucken kann, wenn man es wirklich wissen will. Lasst uns mit dem Vortrag beginnen. Vielleicht ein paar Begriffsklärungen für die, die erst noch ihren ersten Patch schreiben wollen. Komm nur rein. Jeder fängt mal an. Wer mal einen Patch angebracht? Ja, was ist ein Patch überhaupt? Ein Patch ist eine Änderung an einer bestehenden Software, um Fehler zu beseitigen oder Funktionen beizutragen. Das ist jetzt nicht die Lehrbuchdefinition, aber das ist die, die ich in der Praxis vorgefunden habe. Und da gibt es einmal sogenannte Upstream-Patches, also Patches, die man in das autoritative Repository eines Softwareprojektes einbringt. Also, wenn man so will, direkt beim Besitzer, Hersteller, Produzenten, wie auch immer die Community um ein Projekt sich sieht. Klassisch über GitHub oder irgendwelche GitLab-Projekte. Ganz früher auch mal per Diff-Datei, per E-Mail. Wer kennt das noch? Okay. Ja, aber es ist seltener geworden. Und umgedreht gibt es auch sogenannte Downstream-Patches. Auch das kann Open-Source-Arbeit sein. Veränderungen an Software vorzunehmen, bevor sie ausgeliefert wird, beispielsweise beim Verpacken von RPM-Dateien für eine Distribution. Nicht alles, was für SUSE richtig ist, ist auch für die Allgemeinheit richtig. Oder setze hier eine andere Distribution ein, wenn man SUSE nicht mag. Dann, was ist ein Fork? Ein Fork ist eine eigenständige Kopie des Upstream-Codes, die Änderungen enthalten kann. Und der Pull-Request ist der derzeit populäre Mechanismus, um eine Anfrage an Upstream zu stellen, eine Änderung in deren Codebasis aufzunehmen. Die Leute, die sich diese Pull-Requests angucken, heißen bei mir jetzt die Core-Entwickler. Das ist von Projekt zu Projekt verschieden. Wie läuft es typischerweise? Nickt mal, wenn ihr das auch so erlebt habt und schüttelt den Kopf, wenn ich was sage und ihr habt es ganz anders erlebt. Ihr seid jetzt alle Alice und der Core-Entwickler heißt Bob. Alice findet einen Fehler in Software oder Dokumentation und will eine Funktion einbauen. Oder will eine Funktion einbauen. Selber so gefühlt, erlebt. Okay, es ist Nachmittag. Alice erstellt eine Entwicklerkopie, also diesen Fork des Upstream-Repositories und baut ihre Änderungen in ihre eigene Kopie der Software ein. Ja. Und Alice stellt ihre Änderungen entweder als Patch-Datei per E-Mail oder als Pull-Request bereit. Bis hierher war alles schick, jetzt kommt Bob. Core-Entwickler Bob schaut sich den Patch an und hat Kritik. Und er lehnt den Pull-Request entweder gleich ab oder bittet um Nachbesserung. Jetzt ist wieder Alice dran und ärgert sich. Das darf man nicht persönlich nehmen. Meistens ist die Kritik in irgendeiner Form berechtigt, zumindest aus Sicht von Bob. Alice sendet irgendwann, nachdem sie die Kritik verdaut hat, eine verbesserte Version. Bob schaut sich das wieder an. Das kann jetzt potenziell durchaus 2, 3, 4, 10 Runden gehen. Nicht ungewöhnlich. Und irgendwann ist aber hoffentlich alles gut, wenn ihr die Motivation nicht verloren habt. Und Bob sagt auch noch Danke. Wer sendet typischerweise Pull-Requests? Ja, alle, die die Hand gehoben haben. Natürlich zuallererst Entwickler der Software selber. Also in vielen Projekten ist es so, dass selbst die Core-Entwickler außerhalb ihres Bereiches, in dem sie am meisten aktiv sind, nicht einfach Code submitten, sondern auch Pull-Requests stellen, so als wären sie irgendwelche Externen, die keine Berechtigung haben, einfach um einen sauberen Prozess zu haben. Distributionsentwickler wollen gern ihre Patches, ihre Veränderungen an Software verallgemeinern, upstream zur Verfügung stellen, denn Patches, die bereits upstream inkludiert sind, muss man nicht mehr selber weiterpflegen. Das ist immer das Angenehmste, klappt aber nicht immer. Administratoren und natürlich Anwender finden Bugs und melden entweder diese Bugs als Fehler oder am besten liefern sie gleich die Lösung mit. Und es gibt natürlich auch Firmen, die im eigenen Sinne oder in Auftrag Dritter Entwicklungen in Upstream-Projekten machen, unter anderem auch wir. Gut. Warum verbessert der Core-Entwickler jetzt nicht selber, was er an deinen Patchen nicht mag? Ja, der Core-Entwickler ist nicht Mutti, der räumt nicht deinen Müll auf und oft ist es so, der Core-Entwickler hat ganz wenig Zeit. Er hat vielleicht gar kein besonderes Interesse an deinem Problem, deiner Verbesserung und vor allen Dingen deinem Feature. Und Kritik, die der Core-Entwickler gibt, wenn er sich deinen Code einmal angeschaut hat, soll natürlich helfen, bei der Weiterentwicklung, bei der Verbesserung der Arbeitsweise und auch, ja, und manchmal tun sie es eben doch. Manchmal akzeptieren sie Dinge und verbessern sie selbst. Gut, sagen wir mal 12 Gründe, warum es nicht so klappt. Grund 1, Coding-Standards und Einrückungsregeln. Klingt pedantisch, ist aber super wichtig. Stellt euch vor, ein Softwareprojekt wie der Linux-Kernel mit vielen tausend Beitragenden und jeder formatiert den Code, wie er will, jeder nennt Variablen, wie er will, jeder schreibt Klammern oben, unten, links, rechts, mit oder ohne Leerzeichen, wie ist die Sprache gerade erlaubt. Das wäre furchtbar schwer zu lesen, das wäre anstrengend und was ist anstrengender als im inkonsistent eingerückter Code, eine Diskussion über die richtige Einrückungsregel. Es ist eigentlich vollkommen egal, was Upstream vorgibt. Man hat sich da mehr oder weniger dran zu halten, wenn man gute Chancen sehen will, dass der Code irgendwie integriert wird. Beispiele, hier gibt es den West Coast Style oder One-Two-Brace Style. Und weil das der einzig wahre ist, gibt es natürlich auch noch einen anderen. Zum Beispiel den East Coast Style Allman BSD, das sind so die bekanntesten. Und es gibt ganze Sets von Coding-Standards, wo auch Do's und Don'ts enthalten sind. Oder ob man lieber den Pipe-OR oder das Word-OR verwenden soll, wenn die Sprache beides anbietet. Da habe ich mal aus der PHP-Welt zwei Beispiele aufgeschrieben. Wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Also, was kann man tun? Stellt den Editor so ein, dass er es von Haus aus richtig macht. Macht Whitespace-Zeichen im Editor sichtbar, damit ihr Fehler gleich selbst erkennt. Stellt den Editor so ein, dass er zum Beispiel bei TabStop automatisch Leerzeichen macht. Viele Programmiereditoren machen das von Haus aus. Und nutzt Tools, wie zum Beispiel PHP CodeSniffer, die man einstellen kann, um bestimmte Coding-Standards zu mockieren, teilweise sogar automatisch zu korrigieren. Und 2. Das Changelog. Das Changelog ist eine Datei oder ein anderes Format, in dem aufgeschrieben steht, für Menschen lesbar, in welcher Version welche Änderung in die Software einging. Das Changelog ist vor allen Dingen immer dann wichtig, wenn man nachvollziehen will, seit wann etwas potenziell kaputt gewesen sein könnte oder seit wann es eine Funktion gibt. Und Softwareprojekte bestehen da sehr drauf, dass man sich erstens ausreichend ausdrückt in diesem Changelog und zweitens, dass man sich auch da an eine einheitliche Sprache hält. Präsens oder Präteritum, mit oder ohne Punkt am Ende. Und auch ab welcher, sag mal, Schaffenshöhe eines Beitrags man sich als Autor in eine Datei mit einträgt. Dieses Changelog ist auch für die Distributionsentwickler dann sehr wichtig. Und was kann man tun? Ja, man kann es halt richtig machen. Man kann es entweder richtig machen, indem man die Regeln liest und versteht und anwendet, oder, wenn keine geschriebenen Regeln existieren, indem man das bisherige Changelog liest und daraus versucht herauszufinden, was vermutlich akzeptiert wird. Und drei, ganz wichtig, Unit-Tests fehlen oder scheitern in der CI. Viele Softwareprojekte verlangen, dass man Unit-Tests schreibt, dass man also mit einem automatisierten Testskript erstens den bestehenden Fehler nachweist und zweitens die korrekte Funktion des Patches nachweist, der dann den Fehler im Idealfall behebt, zumindest für die getesteten Fälle. Meistens hat sich so ein Projekt auch auf ein Unit-Testverfahren festgelegt, wo man muss dann eben in diesem Testverfahren auch entsprechend seinen Beitrag nachweisen. Bei Beispiele habe ich hier genannt, JUnit aus der Java-Welt, PHP-Unit, TestMore aus der Perl-Welt, ich weiß, da gibt es noch 50 andere, aber das sind so gängige, die man mal gesehen haben könnte. Und meist ist das dann so, wenn man Code einsendet, dass irgendwo eine Continuous Integration Plattform automatisch diese Unit-Tests auch ausführt und Änderungen teilweise automatisch abgelehnt werden, wenn die Testplattform da einen zu schlechten Score liefert, also zu viele Tests schiefgelaufen sind. Gut, hier mal ein Beispiel von so einem gefailten Unit-Test aus einem Pull-Request, was unter anderem dazu führte, dass der entsprechende Request in der ursprünglichen Form nicht angenommen wurde. Gut, was kann man also tun? Ideal ist natürlich, wenn man erst den Test schreibt, der den Fehler nachweist, und dann erst den Code, der den Fehler behebt. Das führt dazu, dass man vermeidet, nur den Test zu schreiben, der auch mit dem neuen Code gut funktioniert. Also man versucht erst, den Fehler so gründlich wie möglich nachzuweisen in allen Aspekten und dann mit dem Patch diese Aspekte auch zu erschlagen. Und bei komplizierten Themen sollte man vielleicht auch noch ein bisschen menschenlesbaren Text hinzufügen. Warum denn nun genau dieser Patch nötig ist und was denn falsch war am ursprünglichen Code. Ganz beliebt, alles rund um Kalenderwochen, Datum und Berechnung von Ostern und solche Späße. Nicht so trivial, wie es manchmal aussieht. Gut, Punkt 4, fehlende Code-Dokumentation. Ich hatte ja schon gesagt, alles, was erklärungsbedürftig ist, sollte man in irgendeiner Form auch erklären. In vielen Sprachen und in vielen Softwareprojekten da Standards oder zumindest de facto Standards, wie Code-Dokumentation aussehen sollte, beispielsweise Perl-Doc, PHP-Doc, Doxygen. Und diese Code-Dokumentation ist wichtig, denn sie hilft einerseits dem Anwender des Codes, also in der Regel einem anderen Programmierer, der ein Modul benutzen will, zu verstehen, was da reinkommen soll und was da rauskommen soll. Ist also die Dokumentation des Interfaces und im Idealfall auch des gewünschten Effekts, den die Funktion haben soll. Gut. Außerdem lassen sich aus einem entsprechend formatierten Kommentarsatz auch automatische Code-Dokumentationen für das Web generieren, die man dann bequem am Browser lesen kann. Wird dein Patch deswegen abgelehnt, musst du eben Dokumentation schreiben. Auch trivial. Seltener, aber auch schön, Grund 5, Alice war zu langsam, was ist passiert? Eine neue Version des Programms kommt raus, viele Leute sind von einem Bug genervt, viele Leute parallel fangen an, irgendwie rumzubasteln und den Bug zu lösen und jemand anderes hat seine Lösung schneller eingereicht oder eine schönere Lösung eingereicht oder kennt den Hauptentwickler besser. Oder er ist der Hauptentwickler, hier mal so ein Beispiel. Übrigens, alle diese Beispiele, die ich hier zeige, sind mit den Einreichern auch abgesprochen. Wir wollten niemanden in die Pfanne hauen, aber ich wollte auch nicht immer nur mich selber nennen. Gut. Ja, was macht man da? Man freut sich, dass die Arbeit schon getan ist, dass der Bug weg ist und man fängt auf keinen Fall an, irgendwie rumzustreiten, dass meine Lösung doch viel schöner ist. Upstream hat sich schon entschieden, der andere Patch wurde schon angenommen und wenn ihr mit der Community im Reinen bleiben wollt, behaltet euren Ärger für. Ist einfach besser. Ja, auch schön, Feature passt nicht zur Architektur. Ihr habt eine tolle neue Funktion gebaut, die euch auch super wichtig ist, aber die Funktion passt entweder nicht in die aktuell vorgefundene Architektur der Anwendung oder in die aktuell geplante nächste große Architekturänderung. Oder das Feature ist zwar für euch sehr wichtig, aber für das Kernanliegen der Anwendung eigentlich eher nebensächlich. Hier haben wir ein Beispiel. Jemand hat ein LDAP Authentication Plugin für eine Software geschrieben, beziehungsweise kein Plugin, sondern das fest in die Software geschrieben. Und der Hauptautor antwortet, dass er eigentlich demnächst eine Plugin-API schreiben möchte und dass er das Ding-Code eigentlich dann lieber als Plugin. Ja, muss man sich dann eben üben. Plugin kann man auch auf eigene Faust veröffentlichen, wenn die API da ist. Oder man muss eben das Feature passend zur neuen Architektur neu schreiben. Ja, Punkt 7, die Änderung war zu speziell. Das war zu schnell. Beispielsweise die Software musste an eine bestehende Umgebung angepasst werden. Angenommen, wir hätten ein Tool, das von den Entwicklern auf einer Ubuntu-Plattform gebaut wurde und die haben auch nie darüber nachgedacht, dass das woanders als auf Ubuntu laufen kann. Und jetzt versucht ihr das auf dem Betriebssystem eurer Wahl und da sind irgendwelche hartgecodeten Pfade oder andere Dinge, die nicht genau passen. Ihr reicht einen Patch ein und die Community sagt aber, ja, dann passt es zwar für dich, aber für mich nicht mehr oder es ist mir aber egal. Was kann man da machen? Man kann seine Verbesserung verallgemeinern, sodass man mehr Möglichkeiten abdeckt. Man kann parametrisieren, sodass es letztlich dem User überlassen ist, über Konfigurationsparameter die Software an seine Umgebung anzupassen oder weniger schön, aber gängige Praxis, man verwaltet einen Downstream-Patch, Downstream also nicht im Originalrepository, sondern da, wo deine Anwender deine Software letztlich herholen, deine Version der Software. Beispiel, hier haben wir mal die Patchliste für den Add-Daemon, wie er in OpenSUSE derzeit ausgelastet wird. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen klein. Das Wesentliche, was man da sieht, da gibt es ganz viele Dateien, wo irgendwie Patch dran steht, die sind teilweise Jahre alt und all diese Änderungen sind aber im Upstream nicht willkommen gewesen, aber für das SUSE-Produkt irgendwie interessanter, wichtiger oder sogar notwendig. Punkt 8, der Patch passt nicht mehr. Was ist passiert? Wir haben ganz lang an unserem Patch gefeilt und mittlerweile hat sich die Welt aber weitergedreht. Die Software wurde an derselben Stelle anderweitig schon verändert und das Revisionsverwaltungstool, zum Beispiel Git, kann jetzt beide Versionen nicht mehr zu einem Stand automatisch zusammenfügen. Das passiert halt besonders häufig bei solchen Dateien, wo die Zeitabfolge von Einträgen wichtig ist, wie zum Beispiel den Changelogs oder irgendwelchen Paketmetadateien. Auch hier wieder ein Beispiel. Ja, was kann man tun? Man holt sich dann eben die neueste Version von dem Upstream-Code und baut seinen Änderungen, seinen Patch, seinen Changelog nochmal da drauf neu auf und reicht einfach nochmal ein. Gut. Punkt 9, die Änderung ist zu umfangreich. Ja, das Einfachste, das geht, keep it simple, diese Ratschläge, die klingen immer so dahergesagt, aber die sind wichtig. Es ist statistisch gesehen sehr viel wahrscheinlicher, dass ein Patch akzeptiert wird, der klein ist, der leicht zu überschauen ist, der wenige Zeilen umfasst. Und wenn man eben viel ändern will, dann macht man viele in sich geschlossene, kleinere Änderungen, wenn es denn geht. Es gibt halt Fälle, da geht es nicht. Man hat weniger Chance auf solche Merge-Konflikte, von denen wir gerade gesprochen haben. Man hat eine größere Chance, dass der Entwickler sich jeden einzelnen Patch tatsächlich Zeit nimmt, den zu verstehen, zu sagen, okay, das will ich nicht, das kommentiere ich. Je größer der Klumpen ist, der da eingeführt werden soll, umso unwahrscheinlicher ist es, dass das willkommen ist. Kennt man, wenn man als Kind zum Arzt geht und die Spritze, die besonders groß aussieht, ist besonders erschreckend. Ja, ich kenne das auch von der anderen Seite als Core-Entwickler von einem Projekt, dass da Leute hunderte Zeilen Code einreichen und als ein Stück und man dann sich irgendwann die Zeit nehmen muss. Was kann man da machen? Es gibt die schönen Lösungen, die einvernehmlichen Lösungen. Man diskutiert seinen Lösungsansatz, warum man da so einen großen Klumpen einbringt, der potenziell viel verändert vorher mit den wichtigen Leuten. Man einigt sich irgendwie, man geht vielleicht auch Kompromisse ein und manchmal besteht die Einigung tatsächlich sogar darin, dass man sagt, okay, das ist ein legitimes Anliegen, aber das kommt nicht in meine Software. Beispiel DOSBox. DOSBox ist so ein DOS-Emulator, von dem gibt es eine offizielle Version und mindestens 5 verschiedene von Upstream durchaus auch nicht abgelehnte Builds mit Sonderfunktionen, die eben in die Hauptversion nicht kommen. Und es gibt die nicht so schönen Fälle, die nicht ganz so einvernehmlichen Streits. Man kann sich eben nicht einigen. Man macht sich dann möglicherweise mit einem dauerhaften Fork selbstständig. Und je nachdem, wir haben heute in der Keynote ja gehört, dass sowas ganz toll sein kann. In vielen Fällen ist es auch nicht ganz so toll. Beispiele, natürlich, wir haben Nextcloud, haben wir heute erst 13 Uhr, glaube ich, den Vortrag gehabt. Wir kennen Forks, die aus Lizenzgründen passiert sind oder aus Gründen der Firmenpolitik. LibreOffice von OpenOffice, MariaDB von MySQL und Tine 2.0 damals von iGroupware, ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, und 10. Ich bringe neue Abhängigkeiten in eine Software ein oder ich baue Funktionalität in meinen Patch ein, die die Software schon hat. Warum passiert es? Die Software ist groß und mächtig oder es ist ein Software-Framework, eine Sammlung von Funktionen, die Programmierer verwenden können. Und man hat eben als Externer gar nicht das tiefe Wissen über dieses Framework, welche 100 Funktionen und Libraries da schon drin sind und welche Abhängigkeiten die Software vielleicht schon hat. Man hat nach bestem Wissen und Gewissen eine Lösung gebaut und Upstream sagt aber, hey Moment, du hast hier einen Aspekt neu programmiert, den gibt es bei uns schon als Funktion, warum hast du das nicht genommen? Du hast für einen anderen Aspekt eine vollkommen neue Library eingebracht, die wir jetzt beim Bauen der Software mit inkludieren müssen, gegen die wir mitlinken müssen. Wir haben aber in einem anderen Teil der Software für denselben Problemkreis schon eine ganz andere Library auch schon verlinkt, die ähnliche Funktionalität mitbringt. Warum hast du denn die nicht genommen? Ja, passiert, kann man heilen. Ganz schlimm ist natürlich, es gibt bei Bibliotheken, die man in freie Software einbringen kann, inkompatible Lizenzen. Ja, also es gibt da Lizenzen, die zum Beispiel mit der BSD-Lizenz oder mit der LGPL-Lizenz nicht zusammenpassen, die man aus legalen Gründen nicht so ohne weiteres zusammenschließen kann. Da muss man aufpassen. Deswegen ist viele Software auch doppelt lizenziert. Ja, gut, hier haben wir auch wieder ein Beispiel. Der Screenshot sagt es zwar nicht ganz so schön, aber hier wurde letztlich in eine Software ein Aspekt reingebracht, eine Random-Passwort-Funktion, obwohl das Framework, in das der Patch eingebracht werden sollte, so eine Funktion schon hat. Und der Upstream hat das kritisiert und wollte das so nicht haben. Genau. Also auch hier Kritik annehmen, verarbeiten und entsprechend das benutzen, was schon vorgegeben ist, was schon da ist, was schon eingebunden wird, wenn es denn geht. Es gibt ja auch immer Fälle, in denen es legitim ist, es nicht so zu machen mit Absicht, das muss man dann eben gut begründen und viel Glück haben, dass man auch auf Verständnis kommt. Ja, Punkt 11, Rechtsfragen. Große Softwareprojekte haben oft so eine Art Schutzschild gegen Code, der eingebracht wird von entweder böswilligen Leuten oder Leuten, die sich nicht so genau informiert haben, was man darf, was man nicht darf, oder eben auch Schutz gegen Rechte Dritter. Ja? Also viele Softwareprojekte lehnen grundsätzlich allen Code ab, solange du nicht ein gewisses Agreement, einen Vertrag unterschreibst, in dem dann verschiedene Bedingungen stehen können, insbesondere Freiheit von Rechten Dritter muss dann der Einreichende garantieren. Und es gibt umgedreht den Fall, dass Softwareprojekte sagen, aus Gründen der Komplexität in der zukünftigen Verwaltung der Software, du musst Rechte an deinem Commit auch an das Projekt abtreten, in das du committest. In manchen Fällen ist das auch schon über die Lizenz des Projektes selber abgedeckt. Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben hier mal ein Beispiel, das Contributor License Agreement von OpenStack. Wer also in OpenStack einen Patch schreiben will, der muss vorher Papier unterschreiben und einreichen, entweder als Privatperson oder als Firma. Und ja, das sind ganz tolle Texte, meistens in Englisch, meistens in Juristisch. Man muss einfach dann überlegen, ob man das eingeht oder nicht. Aber wenn man es nicht eingeht, dann an der Stelle auch zu Ende. Alice unterzeichnet die nötigen Bedingungen. Übrigens, der Vortrag, warum reicht keiner mehr bei mir Patches ein, der findet gerade zeitgleich in einem anderen Raum hier statt. Der heißt aber irgendwie Community Building oder so. Auch ganz wichtiges Thema. Man darf natürlich als Core-Entwickler auch die Hürden nicht zu hoch setzen für Leute, die gern ihre ersten Schritte machen wollen, die gern Funktionen verbessern wollen. Und 12. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber Bob hat keine. Bob hat keine Zeit. Was bedeutet das? Alice sendet einen Pull-Request an das Projekt ab und dann passiert nichts. Und man versucht dann auf anderen Wegen irgendwie den Autor zu kontaktieren, in angemessenem Zeitabstand natürlich. Man will niemanden terrorisieren, stalken, nerven. Trägt ja auch nicht dazu bei, dass der Lust hat auf die Sache. Und irgendwie passiert halt einfach nichts. Oder man kriegt nur so halbgebackene Antworten. Warum? Bob hat keine Zeit, weil er hat ganz viele andere Patches zu reviewen oder selber Code zu schreiben, ist mit anderen Aufgaben beschäftigt, hat die Software vor 10 Jahren mal als Student geschrieben und arbeitet jetzt für einen Closed-Source-Konzern. Viele Möglichkeiten, warum Bob einfach gerade keine Zeit oder kein Interesse an dem Patch hat. Und was kann man tun, wenn dauerhaft nichts passiert? Ja? Also Möglichkeit 1, man kann freundlich nachfragen, interessiert dich die Software überhaupt noch? Darf ich sie vielleicht übernehmen und weiterentwickeln? Auch hier, das ist wieder die freundliche Variante. Oder wenn man eben kein Feedback bekommt oder sich nicht einigen kann, man macht einen Fork. Hier muss man immer aufpassen, es gibt Softwareprojekte, wo zwar der Code frei und open ist und geforkt werden darf nach Belieben, aber teilweise nicht der Name der Software, das Artwork oder andere Dinge drumherum. Man darf beispielsweise keinen Browser bauen, der Firefox heißt und nicht 100% Firefox-Code enthält. Das ist ein Beispiel. Da muss man dann andere Namen wählen, anderes Logo wählen und dann ist das wieder erlaubt. Ja, wir waren schnell. Bevor wir jetzt in die Fragerunde kommen, nochmal ganz allgemein, so trivial wie das klingt, Kritik an euren ersten Patches oder an euren ersten Patches für ein bestimmtes Projekt oder überhaupt ist eine Chance, seine Ansätze zu überdenken, dazuzulernen, dich selber zu verbessern und zu hinterfragen. Natürlich ist auch eine Chance, sich grandios zu ärgern über Leute, aber das sollte man nicht tun. Und baut immer die kleinste, ausreichende Lösung für das Problem, das ihr entdeckt habt und baut nicht noch 15 Nebenaspekte mit ein. Und dann sind die Chancen gut, dass man euren Patch auch aufnimmt. Und ist der Frust gar zu groß, dann Kaffee trinken oder Bier oder rausgehen, spielen oder macht einfach mal eine Pause. Geht auf den Linux-Tag, hört euch interessantes neues Zeug an. Ja, an der Stelle bin ich mit meinem Referat durch und würde jetzt gerne in eine Diskussion mit euch einsteigen, Erlebnisse austauschen, ja, Grund Nummer 13 hören, 14, 15. Ja, ich sehe schon die ersten Wortmeldungen.
Ich habe zum Beispiel an manchen Projekten beobachtet, es gibt eine sehr schöne Möglichkeit, selbst nicht anzueignen, wenn man erstmal beobachtet und auch lernt, was andere tun. Entweder mitlesen und gucken, wie andere werden, oder du selbst vorgeschlagen hast, wenn man die Regeln nicht mehr aufnehmen kann,
ja. Kann ich nur bestätigen und wenn ich irgendwo längerfristig interessiert bin, dann melde ich mich mindestens auf der Mailingliste an. Ob ich die dann allzu oft lese, ist eine ganz andere Frage. Ja, weitere Fragen, Wortmeldungen, Erlebnisse?
Da jetzt so ein bisschen Kategorie bei mir häufig zum Zuge kommt, wo halt wirklich das grundsätzliches Problem liegt, halt auch darin, dass oft gute Programmierer besser mit können. Und dass, wenn man das auf zwei Seiten hat, und das ist bei einem, also das ja. Die Projektleitung, kann man von ausgehen, dass sie Programmierer sind. Und man selber hält man sich. Dann hat man häufig Situationen, sich dann auch zeitnah drum zu kümmern, notwendigerweise von Anfang an besonders war und auch notwendigerweise durch den Beitrag selber höher geworden ist. Beiden Seiten.
Ja. Stimmt, ich habe diesen Grund mit Absicht so ein bisschen auch zurückgehalten. Ich gehe davon aus, dass die Menschen sich selbst auch menschlich und fachlich immer, also vor allen Dingen menschlich, immer eigentlich ganz korrekt finden und das Problem immer im Gegenüber sehen. Und wenn ich jetzt aber in einem Vortrag jetzt eingebracht hätte, Bob ist nicht nett, oder menschlich schwierig oder versteht einfach nicht, was ich von ihm will, dann ist das kein gutes Klima. Und wenn ich aber euch erzähle, dass ihr möglicherweise so seid, das wäre ja auch nicht gut für einen Vortrag. Ich möchte ja, dass ihr in den nächsten auch noch kommt. Aber klar, sich selber hinterfragen. Hinterfragen ist das Wording, das ich hier anbringe, angebracht. Insbesondere, wenn ich irgendwo als Neuling auftrete oder vielleicht auch als bekannter Vertreter einer anderen Fraktion, einer anderen Glaubensrichtung in Programmierfragen, nenne ich es jetzt mal, dann kann es schwierig werden, wie du sagst. Ja,
also ein ganz wichtiger Rat, was ist mir wichtig? Also gut, die Leute, was macht einen Unterschied und was ist einfach nur. Der Änderungen, die an sich verbunden sind, den Rest dann einfach. Sein, aber das kann durchaus dazu beitragen, dass man dann auf Nebenauflätzen erschöpft.
Also ich sehe an einigen Gesichtern, dass Ihnen jetzt konkret Beispiele einfallen und ich möchte aber nicht, dass wir anfangen, Namen oder sowas zu diskutieren oder Projekte oder so. Lassen wir das einfach und behalten unseren Gedanken für uns. Und vor allen Dingen, der Commit sollte für sich stehen, der sollte der zentrale Punkt der Kommunikation sein und irgendwelche alten Geschichten, Verweise auf andere Dinge, die man schon mal getan hat, möglichst sparsam wirken. Ja, fehlt noch jemandem was oder meint, das wäre auch noch so ein, ja.
Heute um eins in dem Vortrag zu Nextcloud. Mhm. Da kam unter anderem das Thema Contributor License Agreement zur Sprache, was da sehr kritisch betrachtet wurde. Haben Sie damit schon Erfahrungen gemacht?
Ich würde gern beim Du bleiben, wenn es okay ist. Ja, danke. Ich habe so ein Agreement schon mal unterschrieben. Ich habe auch schon Non-Disclosure Agreements unterschrieben und ich habe mich auch schon bei Projekten dann davon abgestoßen gefühlt und gesagt, nee, dann sollen sie ihren Mist doch alleine machen und ich möchte jetzt aber nichts im Detail nennen. Man muss sich dann echt überlegen, ist es mir, habe ich ein Problem damit? Ist es mir wichtig? Ist es für mich vielleicht eine Standpunktfrage sogar, weil ich das so ein bisschen politisch sehe vielleicht? Und dann muss man einfach seine Konsequenz draus ziehen. Und jede Minute, die man danach noch darauf verwendet, ist eigentlich vertane Zeit. Entweder geht man seinen eigenen Weg oder man macht mit, aber die Metadiskussion, die hält einen nur vom Programmieren ab. Meine Meinung, also. Das ist oft so. Also es gibt sowohl Forks, die das Original verdrängt haben, als auch ganz viele Forks, von denen dann keiner mehr was gehört hat. Das ist leider so. Man muss manchmal auch einfach ausprobieren, was geht.
Ja, noch weitere Fragen?
Ja. Wir haben noch die Zeit, bis das Mikro kommt.
Eine Sache, die mir noch auffällt, ich war in einer Hochschule. Machen. Ich habe zum Glück einen Azubi, der muss dann machen, was ich will. Also was noch ein Problem ist, gerade bei Studenten, ist immer Englisch. Das ist so die Grundwissen, die man bei mir auch kennt. Aber das Problem ist irgendwie, wie kriegt man die Leute überhaupt dahin, dass sie bei solchen Projekten auf das Level kommen, was sie zusammengekommen haben. Standards habe ich jetzt auch schon mal gesehen. Wenn man sagt, so eine kleine lustige Anleitung, die aber halt so ist, dass es von Menschen motiviert sind, das Level zu erreichen, dass sie auf dem Level sind.
Ja, also man muss einfach mit dem Fehlversuch und mit der Zurückweisung, vor allen Dingen bei den ersten Versuchen, rechnen. Man sollte mit was Kleinem anfangen, mit was Offensichtlichem. Es gibt, wenn man sich selber darin üben will, auch Softwareprojekte, die schon eine lange Latte an Bug-Reports haben, Confirmed Bugs heißen die oft, wo man einfach gucken kann, okay, hier gibt es vielleicht sogar schon einen Unit-Test, der das Problem nachweist. Jetzt schaue ich einfach mal nach der kleinsten Lösung, die zumindest einige Aspekte des Bugs behebt. Dann versuche ich, die einzubringen. Das muss nicht gleich die Komplettlösung sein. Und dann schaue ich mal, was passiert. Und gerade was das Englisch angeht, wenn ich mir das erlauben darf, mein Englisch ist auch nicht perfekt, obwohl ich, glaube ich, meistens verstanden werde. Es gibt auch ganz viele Leute, die sind ganz tolle Programmierer oder Projektmanager oder sonstiges und die sind schon im Schriftdeutschen nicht so ideal in ihrer Muttersprache. Und wenn sie dann in der Fremdsprache sich ausdrücken, wird es natürlich nicht leichter. Die meisten internationalen Projekte haben da eigentlich viel, ich will nicht sagen Respekt oder viel Toleranz dafür, nur man sollte dann auch versuchen, einfache, kurze Sätze zu machen, möglichst klar auszudrücken, was man eigentlich sagen möchte. vielleicht auch den Text nochmal liegen lassen und in einer Stunde nochmal lesen, bevor man ihn absendet. Ich denke, das schnell sein wollen ist eigentlich das größte Problem. Da macht man sich es am schwersten.
Vielen Dank. Ganz kurz vielleicht noch eine Frage. Gibt es irgendwie so ein Projekt, wo man sagt, das ist einigermaßen bekannt? Wo man sagt, da könnte man in die Open Source Community mal reingucken, schön zum Einstieg, ohne dass sie jetzt mitmachen, aber
sag mal mit Absicht was, wo ich selber nicht aktiv bin, Mozilla. Also Mozilla, der Hersteller von Produkten wie Firefox, Thunderbird und noch ganz vielen anderen, die keiner kennt. Es ist eine recht große, erwachsene Community, die wissen sich zu benehmen, die sind professionell, die sind auch einsteigerfreundlich, aber die haben auch einen gewissen Standard. Also ich glaube, das ist ein guter Startpunkt. Oder Distributionen, SUSE, Ubuntu, die freuen sich eigentlich über jeden, der Kleinigkeiten beiträgt und dann vielleicht so ein bisschen kleben bleibt.
Ja. So, weitere Fragen aus dem Publikum oder Antworten vom Podest?
Wer fühlt sich denn jetzt nach dem Vortrag mehr abgeschreckt als vor dem Vortrag, Patches zu submitten? Okay, keiner, das freut mich sehr. Ich hoffe, da möchte ich jetzt auch gar nicht nach hinten fragen, einige versuchen es einfach demnächst nochmal oder zum ersten Mal und vielleicht klappt es ja. Danke sehr.